Liebe Freunde, ihr wisst, die UNO hat das Jahr 1985 zum Jahr der Jugend erklärt. Diese Erklärung hat mit der Erklärung der Menschenrechte durch die UNO das eine gemeinsam: man kann sie befolgen oder auch nicht. Und folgsam wie ich bin, habe ich mir gedacht, machst du mal im Jugendgottesdienst was zum Jahr der Jugend. Also habe ich mir die Bibel hergenommen und habe nur nachgeguckt, wo da was über Jugend und junge Leute drin steht. Da steht eine ganze Menge drin. Das geht ja gleich auf der ersten Seite los mit den Zweien, mit Adam und Eva. Aber die Geschichte kennt ihr, die erzähle ich euch nicht. Ich erzähle euch heute die Geschichte von 4 jungen Männern. Danny, Hansi, Micha und Atze. Natürlich stand bei denen im Ausweis nicht Danny und Atze drin, sondern der volle Name, also Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Aber den Ausweis, den hatten sie denen gerade weggenommen. Und das kam so, das könnt ihr nachlesen im Alten Testament, beim Propheten Daniel im 1. Kapitel. Es war mal wieder Krieg. Da seht ihr schon, dass die Geschichte voll aus dem Leben gegriffen ist. Denn seit es den Menschen gibt, da gibt es Krieg. Den Höhepunkt auf dieser Strecke haben wir ja gerade hinter uns. Das war der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten. Man sollte meinen, dass danach die Menschen vom Krieg mal die Schnauze voll hätten. Aber ganz im Gegenteil, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, da hat es schon wieder über 150 Kriege gegeben mit mindestens 21 Millionen Toten. Wenn 1985 das Jahr der Jugend vorbei sein wird, da kriegen wir wieder eine neue Statistik und dann werden wir erfahren, wie viele Millionen junge Männer in diesem Jahr ihr Leben im Krieg haben lassen müssen. Denn es sind ja meistens die jungen Männer, die ihre Knochen hinhalten müssen, wenn die alten Männer, die Macht in der Hand haben, anordnen, dass ein neuer Krieg stattfinden soll. Es war also Krieg. Und Nebukadnezar, der König von Babel, der steht vor dem Turm der Hauptstadt von Israel, Jerusalem. Und als er die Stadt eingenommen hat, da hat er sich ein paar Souvenirs mitgenommen, wie das ja bei solchen Siegen üblich ist. Und zwar ließ er nicht nur einen Teil der kostbaren Geräte aus dem Tempel mitgehen. So einer wie der nimmt nicht nur Schätze aus dem Tempel, der nimmt auch gleich Schätze aus dem Volk, der nahm sich einen Teil der Jugend mit. Der Nebukadnezar, der stand auf dem Standpunkt, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Nebukadnezar war einer der Ersten, der so dachte, Adolf Hitler war einer der Letzten, der so dachte, und wer heute immer noch so denkt, ist wirklich einer der Hinterletzten. Denn obwohl Hitler die Jugend hatte, hatte er nicht die Zukunft. Das tausendjährige Reich, von dem Hitler geträumt hat, das hat gerade 12 Jahre gedauert. Und das liegt jetzt hinter uns in einer fernen Vergangenheit wie so ein böser, vergangener Traum. Genauso wie das babylonische Weltreich einer fernen Vergangenheit angehört. Aber in der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, im 6. Jahrhundert vor Christus, da war Nebukadnezar noch dicke da mit seiner These, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Ich lese euch vor aus dem 1. Kapitel vom Propheten Daniel. Da sprach der König zu Aschpenas, seinem obersten Diener. Er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Männer. Die jungen Männer fordert er. An den jungen Mädchen hat er kein Interesse. Vom kriegstechnischen Standpunkt aus gesehen sind ja die Mädchen bloß wichtig für die Nachschubproduktion von Kanonenfutter. Und erst später der Napoleon, der hat den berühmten Satz gesagt, gebt mir Mütter, weil er Soldaten brauchte. Und Adolf Hitler, der hatte dann jeder deutschen Mutter, die ihr 4. Kind gebar, noch ein Mutterverdienstkreuz umgehangen. Im Erfinden von Verdienstkreuzen waren die ganz groß. Aber so weit war der Nebukadnezar noch nicht. Ihm genügten erstmal die Jungs. Und zwar beschränkt er seine Auswahl, so heißt es hier, auf die, ich habe es schon vorgelesen, die mussten also aus gutem Hause stammen, die keine Gebrechen hätten. Für gebrechliche junge Männer hat Nebukadnezar nichts übrig. Die können weder die Gasmaske tragen, noch können die eine Handgranate schleudern. Die sind im Kriege zu nichts zu gebrauchen und schon in Friedenszeiten machen die bloß Unkosten. Und darum suchen die Nachfolger von Nebukadnezar heute überall auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Behinderte überhaupt erst geboren werden. Und wenn Sie feststellen oder auch nur vermuten, dass ein behindertes Kind auf die Erde kommen könnte, dann versuchen Sie, die Geburt zu verhindern, indem Sie den Schwangerschaftsabbruch empfehlen oder durchführen, also das Kind töten. Und wenn das behinderte Kind doch zur Welt gekommen ist, dann versuchen Sie eben, es möglichst lautlos wieder aus der Welt zu schaffen. Das war wieder Adolf Hitler, der das im großen Stil betrieben hat. Die Nazis, die haben dieses Wort erfunden vom lebensunwerten Leben. Und die haben behinderte Menschen deswegen vergast, bloß weil sie Behinderte gewesen sind. Die Hiefrigen, die Gebrechlichen, die Behinderten, die haben in der Welt Nebukadnezars keine Chance. Wenn ich von Nebukadnezar spreche, da meine ich den König von Babylon aus dem 6. Jahrhundert. Aber Nebukadnezar ist gleichzeitig ein Symbol. Das ist ein Symbol für alle Jahrhunderte, ein Symbol für alle die Mächte, die die Jugend, die die Juden, die die Menschen, die die Seelen, die das Leben überhaupt bedrohen. Leute, Nebukadnezar, der lebt mitten unter uns, der lebt in uns. Nebukadnezar, das ist der Geist der Zeit, der in uns allen steckt und der uns alle angesteckt hat. Denn das Ideal einer Jugend, wie es der Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus hatte, das ist ganz täuschend ähnlich dem Ideal von Jugend, das wir heute haben. Ich muss bloß mal tauchen und einen Schluck trinken, weil meine Stimme sonst wieder weggeht. Schönen Dank. Mal sehen, ob der Döckler stehen bleibt. Ja, oder das. Mal sehen. Ich darf nicht so viel fuchteln. Ich lese euch nochmal vor, was der Nebukadnezar für eine Jugend verlangte. Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Das ist doch haargenau das Ideal von Jugend, wie es hinter jeder Werbung für Kosmetik, Kaserne und Kader steht. Schön muss sie sein, die Jugend. Und das Wort schön und jung, das ist doch für uns heute gleichbedeutend wie alt und hässlich. Und noch die älteste Schreckschraube, die windet sich einen poppigen Schal um den Dirnenhals, um auf jung zu machen. Noch der älteste Popper der Stadt zwängt seine fette Bierwampe in ein paar enge Jeans rein, um auf jung zu wirken. Da fährt meine Tasse ab, wenn ich sowas sage hier. Ja, es ist doch wirklich so, jung sein ist angesagt. Auf Biegen und Brechen und Platzen. Und auch für unsere Rentner hat die Jugendmode noch ein attraktives Angebot. Naja, und die übrigen Merkmale, weise und begabt, klug, verständig, das sind doch heute Selbstverständlichkeiten für jedes Schulkind. Genauso wollen wir unsere Kinderchen doch gerne haben. Und da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist bloß, wozu will Nebukadnezar seine Jugend so haben? Was ist sein Erziehungsziel? Das steht hier ganz klar am Schluss. Es steht, weil es so wichtig ist, gleich zweimal da, im Vers 4 und Vers 5. Das Ziel ist nämlich, dass sie an dem Hof des Königs dienen könnten. Königstreu muss die Jugend sein. Staatstreu, linientreu, das ist die Hauptsache. Darauf läuft alles hinaus. Die Jugend muss dem König dienen können. Zum letzten Mal für heute zitiere ich Adolf Hitler, weil der es auch an diesem Punkt auf die Spitze getrieben hat. Er hat mal gesagt, in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Ich werde sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend, das ist das Erste und Wichtigste. Beherrschung müssen sie mir lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Das Vorbild der Ordensburgen, in denen Hitler seine Jugend auf Bestie getrimmt hat, das waren eben die Schulen von Nebukadnezar aus dem 6. Jahrhundert. Er hat für die jungen Männer aus Israel dort gut gesorgt. Er hat bestens für die gesorgt. Die kriegten die beste Erziehung, die kriegten die besten Posten. Und auch sonst wird er einiges an seinem Hof für die zu bieten gehabt haben. Mal ein Sommernachtsball, mal ein Jugendfestival, mal ein harter Sportlertest oder auch ein Schützenfest. Jedenfalls lässt es sich der Nebukadnezar etwas kosten, seine Jungs zu erziehen. Das heißt, bei dieser Erziehung handelt es sich eigentlich um eine Umerziehung. Der Nebu, der will Königsdiener. Und was er vor sich hat, sind Gottesdiener. Die vier jungen Männer, das sind Juden. Das heißt, das sind Menschen, die an Gott glauben und denen das erste Gebot in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Um solche Gottesdiener zu Königsdienern umzuschulen, dazu ist Umschulung nötig. Und das klappt nicht so von heute auf morgen, da wird ein Plan aufgestellt, und zwar ein Dreijahresplan. Und dieser Dreijahresplan, den der Nebukadnezar aufstellt, der hat drei Schwerpunkte. Denn Nebu weiß, dass der Mensch aus drei Teilen zusammengesetzt ist. Leib, Seele und Geist. Und deshalb kümmert sich Nebu um ihren Geist und bestimmt, was sie zu denken haben. Der kümmert sich um ihre Seele und bestimmt, was sie zu glauben haben. Und er kümmert sich um ihren Leib und er bestimmt, was sie zu essen haben. Nebus Erziehungsprogramm, das ist total. Der erste Punkt der Umschulung, das ist die Umbenennung. Den Jungs werden als erstes die Ausweise weggenommen, das heißt, ihnen werden ihre Namen genommen. Und sie kriegen neue. Und er nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Asaria Abednego. Diese Umbenennung, das ist keine harmlose Spielerei, sondern da steckt System dahinter. Ihr müsst wissen, dass in allen diesen hebräischen Namen das Wort Gott vorkommt. Daniel bedeutet, Gott ist Richter, also Gotthard. Michael bedeutet, wer ist wie Gott, also Gottwald. Hanania bedeutet Güte Gottes, also Gottlieb. Und Asaria, das bedeutet, Gott hilft, also Gotthilf. Stellt euch mal vor, die haben Unterricht. Wir haben gerade Babü. Babü ist die Abkürzung für babylonische Bürgerkunde. Und dann sagt der Lehrer, Gott helft, sei doch mal so lieb und hilft dem Gottlieb beim Abwischen der Tafel, damit der Gotthard verbessern kann, was der Gottwald alles falsch gemacht hat. Solche frommen Namen sind natürlich an der Kaderschmiede Nebus einfach untragbar. Das verhasste Wort Gott, das muss verschwinden. Und die Erinnerung an die frommen Eltern, die ihnen diese Namen gegeben haben, an die Gemeinde zu Hause, überhaupt an die Heimat, an Gott, die muss weg. Und was jetzt in die Köpfe der jungen Männer rein muss, das ist die Weltanschauung des neuen Herrschers. Die müssen sein Denken übernehmen und deswegen ist es wichtig, dass sie auch seine Sprache übernehmen. Sie sollen, so heißt es, das ist der zweite Erziehungspunkt, sie sollen chaldäisch sprechen und schreiben, lernen. Das ist ja klar, ein richtiger Diener, der muss die Sprache seines Herrn verstehen. Und nur so kann das Erziehungsziel, vor dem König zu dienen, erreicht werden. Und nun kommt noch der dritte Schwerpunkt. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Das war natürlich nobel, den Jungs das gleiche Futter zu geben, was seine Majestät Höchstero selbst am Tische speiste. Aber auch das hatte seinen Haken. Denn von dem, was am Königshof gegessen und getrunken wird, zumindest von dem Fleisch und dem Wein, wurde immer ein Teil den Götzen geopfert. Und das war der Punkt, wo die vier jungen Männer nicht mehr mitmachen konnten. Und um das zu verstehen, da wollen wir uns die Vierer mal ein bisschen näher ansehen. Vor allem den Daniel. Ja, Daniel ist ein junger Mann, der an Gott glaubt. Und er wird gezwungen, in einer gottlosen Welt zu leben, die ihn zu einem gottlosen Fürstenknecht umfunktionieren will. Ja, Daniel ist ein junger Mann, der ein waches Gewissen hat. Und durch die Gewissenhaftigkeit dieses Menschen an einem einzigen Punkt, da kommt es zu einer folgenschweren Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgründen. Der Daniel ist ein junger Mann, der weiß, man braucht, um im Glauben nicht kaputt zu gehen, Freunde. Also sucht er Freunde. Aber wie das so ist, er findet nur ganz wenige. In einer Jugend, die bloß an der Flasche und rumhängt, da finden sich wenige, die Lust haben, Gott die Treue zu halten. Hunderte, Tausende sind mit ihm in der gleichen Gefangenschaft. Aber er findet nur ganze drei. Den Hansi, den Mischa und Atze. Vier junge Männer von Tausenden, die bereit sind, Gott die Treue zu halten. Und die vier setzen sich zusammen und die sagen sich, wir würden zwar lieber ganz woanders leben, aber wir leben nun mal hier. Gott hat uns hierher gestellt. Und deswegen ist das nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt Plakate schreiben, Nebu ist blöde. Das ist nicht unsere Aufgabe, Fluchblätter zu verteilen gegen Babylon oder staatsfeindliche Texte zu schreiben. Wir haben diesem Staat zu gehorchen, ob es uns passt oder nicht. Wir müssen manches mitmachen, zum Beispiel das Umschulungsprogramm. Da können wir auch nicht aussteigen. Wir müssen manches schlucken, was uns nicht schmeckt, ohne dass wir unseren Glauben an Gott zu verleugnen brauchten. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und wenn die überschritten wird, da ist dann auf einmal die Trennung von Gott vollzogen. Und deshalb, so sagen sich die vier, müssen wir uns eine Grenze setzen. Bis wohin wir gehen können, bis wohin der König mit uns rechnen kann und ab wo wir sagen, jetzt ist Schluss. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mit dieser Grenzziehung, da tun sie etwas ganz Wichtiges. Die retten dadurch ihren Glauben. Viele Menschen haben ihren Glauben nicht verloren durch Zweifel oder durch irgendwelche Argumente, sondern einfach durch Anpassung an eine gottlose Umwelt. So ist das nämlich damals vielen Juden in Babylon gegangen. Erst haben sie ein bisschen mitgemacht, dann haben sie sich immer mehr angepasst. Und dann kamen die Zweifel, dann kam der Gedanke, ob es wirklich einen Gott gibt. Und dann haben sie ihren Glauben verloren. Diese vier jungen Männer, die haben ihren Glauben dadurch gerettet, dass sie sich eine Grenze gesetzt haben. Und zwar haben sie die Grenze an dem Punkt gezogen, wo es ums Essen und wo es ums Trinken ging. Ich habe das schon erwähnt, von dem Fleisch und dem Wein, den es am Königshof zu trinken gab, wurde den Göttern geopfert. Und das hat die Bibel den Juden streng verboten, an solchen Sachen mitzumachen und sowas zu essen und zu trinken. Wenn die vier da mitgemacht hätten, da hätte es so ausgesehen, als ob die auch die babylonische Weltanschauung übernommen hätten. Als ob die auch an diese Götter dort unten glauben würden. Dann hätte jeder, der die beim Essen erwischt hätte, gesagt, na guck mal an, jetzt sind die auch umgekippt. Sind auch Nebukisten geworden. Der Daniel, so heißt es hier im Vers 8, der nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht verunreinigen wollte. Der marschiert zum obersten Küchenbullen, macht Meldung, klappt die Haken zusammen, sagt, melde gehorsamst. Alle Zimmergenossen von Stube 15 haben was gegen Fleisch und gegen Wein. Könnten wir bitte auf Diät gesetzt werden? Und Gott, so heißt es hier, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Küchenchef günstig und gnädig gesinnt wurde. Die Küchenschabe druckt nämlich ein Fettauge zu und genehmigt Wasser statt Wein. Allerdings hat er noch Schiss, dass die Jugendfreunde, wenn sie die königlichen Schnitzel nicht essen, etwas vom Fleische fallen. Und so dünne sind sie dann als Regierungskader nicht mehr geeignet, gehen vielleicht höchstens noch für die Kreisebene zu verwenden. Und da fürchtet er um sein Leben, wenn das rauskommt. Aber Daniel, der macht nun der Küchenschabe Mut und sagt, versuch's doch mal mit deinen Knechten wenigstens 10 Tage lang und lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute die von des Königs Speise essen, zeigen. Und dieser Test, der wird also gemacht. Und nach 10 Tagen, so heißt es hier, sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Diese Geschichte, das ist keine Werbung für alternative Ernährung mit Müsli und Möhrengeschabe und so. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen, das ist wirklich wahr. Vor allem die viele Schweinefleischesserei ist wirklich ungesund. Also da bin ich mir mit Miss Piggy völlig einig. Das steht übrigens alles schon in der Bibel drin. Und wenn wir uns mehr nach den Ernährungsvorschriften der Bibel richten würden, da wären wir alle wahrscheinlich viel gesünder. Es gäbe weniger kranke Menschen, wenn die Menschen Gott mehr gehorsam wären und das täten, was in diesem Buch hier drin steht. Auch Fettbauch, Nier- und Gallenstein kann die Folge von Gottlosigkeit sein. Aber in unserer Geschichte, da geht es jetzt nicht bloß um die Gesundheit des Leibes, es geht um die Gesundheit der Seele. Es heißt ja in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du kannst noch so viel zu essen haben, wenn du unglücklich bist, da schmeckt's nicht. Und wenn du mit schlechtem Gewissen isst, da bekommt es nicht. Der Daniel, der knabbert seine Radieschen mit einem guten Gewissen, mit einem dankbaren Herzen, mit einem fröhlichen Tischgebet und deswegen bekommt es ihm. Der fühlt sich wohl bei Milch und Kohl, obwohl das, was er isst, also Kohl und Gemüse, in den Augen von Nebukadnezar und der Welt eine verachtete Speise ist. Wie viele Kinder müssen sich gefallen lassen, dass man verächtlich zu ihnen sagt, was die euch da an der Christenlehre erzählen, das ist doch Kohl. Wie viele Jugendliche müssen sich gefallen lassen, dass zu ihnen verächtlich gesagt wird, was die euch da im Konfirmandenunterricht erzählen, das ist doch Käse. Wie viele Menschen müssen sich gefallen lassen, dass verächtlich zu ihnen gesagt wird, was die euch da in der Kirche erzählen, ist doch kalter Kaffee. Vor diesem abgestandenen Zeug kann man doch nicht leben. Man braucht dafür das Leben heute eine ganz andere Grundlage, einen ganz anderen Standpunkt. Das hören wir nun schon seit Nebus Zeiten. Aber Leute, seit Erschaffung der Welt, da ist das Wort Gottes der sicherste Standpunkt der Welt. Gott segnet alle, die ihm gehorsam sind. Und am Ende unseres Kapitels, da heißt es von den vier jungen Männern, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott ist denen treu, die ihm die Treue halten. Und wenn du Gott die Treue hältst, dann wird er dich auch nicht sitzen lassen. Sondern er wird dir zum Leben genau das geben, was du zu deinem Leben brauchst. Wer nach Gottes Wort lebt, der wird nicht verkohlt, sondern er wird gesegnet. Und der Daniel, der wurde von Gott reich gesegnet. Gott hat ihm Freunde gegeben, er hat ihm Gesundheit gegeben. Er gab ihm Verstand, er gab ihm Erfolg, er gab ihm einen wunderbaren Posten. Der Daniel arbeitete als ein treuer Staatsdiener an einem der höchsten Posten der babylonischen Regierung, zum Wohle des babylonischen Staates. Aber die höchste Autorität seines Lebens war und blieb immer Gott allein. Um nochmal auf den Satz, wer die Jugend hat, hat die Zukunft zurückzukommen, das hat also bei dem Nebu auch nicht geklappt. Obwohl der die Jugend, wie ich euch geschildert habe, ganz schön im Griff hatte. Es dauerte nicht lange, da klappte das babylonische Weltreich zusammen. Es kam das nächste Großreich, es kam der nächste Herrscher, der Kyros. Und Nebu, der hatte abgegessen. Und am Schluss unseres Kapitels, im allerletzten Vers, da heißt es, und Daniel blieb im Dienste bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Hier steht nicht Nebukadnezar blieb. Hier steht, Daniel blieb. Weil die Bibel nämlich gesagt hat mal, wer mir gehorcht, der wird sicher bleiben. Vertraut auf den Herrn für immer, das Lied hat es damals noch nicht gegeben. Aber so, wie wir es in dem Lied jetzt gleich singen wollen, so hat der Daniel damals gelebt. Und ich wünsche dir, dass du auch so leben kannst. Amen.